Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Katja Scherer. Guten Tag. Und wir sprechen über folgende Themen. In Berlin ist die weltgrößte Elektronikmesse IFA seit heute Vormittag für Besucher geöffnet. Und in unserem Firmenporträt stellen wir ein Unternehmen aus Berlin vor, das seit kurzem Hanf für medizinische Zwecke in Deutschland anbauen darf. Zuerst aber blicken wir nach Hongkong. Dort spitzen sich die Proteste weiter zu und Chinas Einfluss dabei, das ist auch Thema bei der aktuellen China-Reise von Kanzlerin Angela Merkel. Die Kanzlerin hat in Peking heute Vormittag eine friedliche Lösung der Proteste in Hongkong angemahnt. Die negativen Folgen der aktuellen Unruhen sind für die chinesische Sonderverwaltungszone aber schon jetzt zu spüren. Die Ratingagentur Fitch hat die Bonität von Hongkong herabgestuft. Für die Wirtschaft der Finanzmetropole ist das ein Rückschlag. Und interessant sei auch die Begründung für die Herabstufung, berichtet Steffen Wurzel aus Shanghai.
Statt Doppel-A+, nur noch Doppel-A, das Ganze mit einem negativen Ausblick. Die Entscheidung der Ratingagentur, Hongkong zum ersten Mal seit Mitte der 90er Jahre herabzustufen, ist symbolisch bedeutsam. Sie bedeutet, dass die internationale Finanzwelt sich offen Sorgen darüber macht, wie es weitergeht mit Hongkong. Bemerkenswert ist, wie Fitch die Abstufung der chinesischen Sonderverwaltungsregion begründet. Die Massenproteste in der Stadt werden nur kurz erwähnt in der Mitteilung der Ratingagentur. Entscheidend ist, es sei damit zu rechnen, dass die chinesische Staats- und Parteiführung Hongkong immer stärker ins zentralchinesische System integrieren werde. Das gelte fürs Wirtschaftsleben, den Finanzsektor und auch die soziopolitischen Verbindungen zwischen Hongkong und Festlandchina nehmen zu. Und genau das ist nach Ansicht von Fitch nachteilig für Hongkong. Ausdrücklich erwähnt Fitch auch, dass sich die festlandchinesischen Behörden so deutlich einmischten in die Geschicke der autonom regierten Stadt wie noch nie seit 1997. Seit dem 1. Juli 1997 gehört die frühere britische Kolonie Hongkong als autonom regierte Sonderverwaltungsregion zur Volksrepublik China. Dass diese Autonomie aber von der kommunistischen Staats- und Parteiführung in Peking immer offensichtlicher ausgehöhlt wird, dagegen richten sich die Massenproteste der vergangenen Monate unter anderem. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam erklärte zur Fitch-Abstufung, sie teile die Einschätzung der Ratingagentur nicht.
Die Ratingagentur Fitch hat die Bonität von Hongkong herabgestuft, Steffen Wurzel berichtete. Und wir bleiben beim Blick nach Fernost und nehmen die China-Reise von Kanzlerin Angela Merkel zum Anlass, uns die deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen genauer anzuschauen. Deutschland hängt nämlich als Exportland stärker als jedes andere europäische Land vom Handel mit China ab. Und die Kanzlerin, die bei ihrer Reise von einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation begleitet wird, will nun für eine engere Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern werben. Darüber spreche ich jetzt mit Claudia Werle aus unserem Börsenstudio in Frankfurt. Frau Werle, welche Themen stehen denn da genau auf der Agenda?
Es gibt wirklich viele Themen, die die deutsch-chinesische Zusammenarbeit betreffen. Die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China haben Folgen, die Unruhen für Hongkong ebenfalls. Wie es konkret um die deutsch-chinesischen Handelsbeziehungen bestellt ist, darüber habe ich mich vor dieser Sendung mit Horst Löchel unterhalten. Horst Löchel ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Frankfurt School of Finance and Management. Er lehrt aber auch an der China Europe International Business School in Shanghai, kennt also beide Seiten. Und ich wollte von ihm zunächst wissen, wie er denn die Handelsbeziehungen beschreiben würde. Ja, sie sind gut, sagt er, aber auch ja, es gibt Ungleichbehandlungen, das sei unverkennbar. Und ja, die Konjunktur in China habe viel Anschwung verloren. Horst Löchel.
Das ist richtig, es wächst nicht mehr ganz so stark, aber es sind immer noch über 6%. Man muss sich ja mal vorstellen, die chinesische Volkswirtschaft ist mehr als dreimal so groß wie die deutsche. Und wenn wir also mit 6% wachsen würden, also das wäre doch eine ganz gemütliche Situation. Also es wächst doch sehr schnell. Ich glaube nicht, dass da eine große Gefahr für die Unternehmen sind. Man muss ja sehen, dass jetzt die chinesischen Mittelklassen wachsen und dann reden wir nicht wie in Deutschland von 40, 50, 60 Millionen, sondern eben von 500, 600 Millionen. Und da ist natürlich ein sehr großer Bedarf nach hochwertigen Konsumgütern und sensitiven Technologien oder Chemie. Und BASF beispielsweise ist ja nun sehr prominent da vertreten, aber auch nach Finanzdienstleistungen. Und das sind ja alles Dinge, wo Deutschland eben gut punkten kann, um diese Bedürfnisse der chinesischen Mittelklassen eben zu befriedigen.
China ist gewachsen, ist mächtiger geworden, hat sich auch sehr, sehr verändert in den vergangenen Jahren. Inwiefern?
Na gut, China ist auf dem Weg zur zweiten Supermacht der Welt zu werden. Da besteht wenig Zweifel dran. Sie werden also in 5, 6 Jahren die größte Volkswirtschaft der Welt sein. Sicherlich vom Wohlstandsniveau sind sie weit hinter dem Westen nach wie vor zurück. Aber rein von der Größe her sind sie das. Und man muss eben weiter daran arbeiten, China eben in das internationale System einzubinden, ihnen auch die Rechte zu geben in den internationalen Organisationen, die ihnen eben aufgrund der Größe und aufgrund ihres Erfolgs zustehen. Ich denke, für Europa und Deutschland ist das keine große Sache, das zu akzeptieren. Für die USA ist es natürlich eine schwierige Situation, weil sie eben die führende Supermacht schon sind.
Die Bedenken haben Sie aber angesprochen, die Ungleichbehandlung haben Sie angesprochen. Gibt es da eine Chance, dass sich das ändert, dass sich das bessert?
Na, Schrittchen für Schrittchen. Also wenn wir jetzt mal, sagen wir mal, nehmen wir mal ein Beispiel, der Internationale Währungsfonds oder die Weltbank, da gibt es eben seit 70 Jahren, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, die Vereinbarung, dass der eine besetzt wird von einem Amerikaner oder Amerikanerin und das andere besetzt wird vom Europäer oder Europäerin. Das sind natürlich keine Zustände, die auf Dauer haltbar sind. Natürlich muss China, wie übrigens auch andere aufstrebende Volkswirtschaften, Indien und so weiter, in diesen internationalen Organisationen stärker repräsentiert werden. Schlicht und ergreifend, weil sie eben 2/3 der gesamten Volkswirtschaft, die aufstrebenden Volks, heute schon aufmachen. Also dass das einfach die Industriestaaten unter sich ausmachen in diesen internationalen Organisationen, kann sicherlich nicht die Zukunft sein.
Sie sind oft im Land, lehren dort. Wie erleben Sie die Stimmung?
Angespannter als früher, muss man sagen. Das hängt im Wesentlichen mit dem Handelsstreit mit den USA zusammen. Man hat eben Sorge, dass ja, der Karren in den Dreck fährt oder vor die Wand fährt und die schönen Erfolge, die man in den letzten 40 Jahren in China erreicht hat, dann wieder in wirtschaftlicher Hinsicht, aber auch in politischer Hinsicht eben gefährdet sind. Und man hofft sehr in China, dass sich die Lage wieder entspannt. Aber grundsätzlich ist es so, dass es nach wie vor eben Fortschritt gibt. Also es kann keine Rede davon sein, dass da eine totale Alarmstimmung herrscht. Die asiatische Mentalität ist ja sowieso bekanntermaßen etwas ruhiger ausgeprägt als unsere. Also insofern meine ich, ist die Lage komplett stabil.
Und wenn Sie in die Zukunft schauen, die deutsch-chinesischen Handelsbeziehungen, wie werden die aussehen?
Ich hoffe, die wachsen weiter. Beide Seiten haben ein großes Interesse an Exporten und Importen. Aber eben auch, was zunehmend wichtiger werden wird, dass die jeweiligen Unternehmen an den Standorten arbeiten, also deutsche Unternehmen produzieren in China und chinesische in Deutschland. Und da gibt es eben noch Nachholbedarf, was die verschiedenen Rechte betrifft. Und wenn das mal geklärt ist und sich so ein bisschen der Pulverstaub gelegt hat in dem Handelsstreit mit den USA, bin ich doch eigentlich sehr optimistisch, dass das positiv weitergeht. Weil viele Dinge, was wir eben können, deutsche Produkte sind nun mal geschätzt.
Und die USA irgendwann weit abgeschlagen?
Weit abgeschlagen nicht. Da kann ja nicht die Rede von sein. Wenn Sie mal die sozialen Medien nehmen oder die Technologie, da ist doch der Vorsprung der USA. Das sind doch Welten. Natürlich gibt es auch ein Huawei und so weiter in China. Und natürlich gibt es auch G5 in China. Aber in dieser Breite von Unternehmen, da ist der Abstand doch Lichtjahre nach wie vor. Aber klar, es ist Wettbewerb. Und klar will China und die chinesischen Unternehmen vorankommen. Und es ist ja auch ihr gutes Recht, dass sie das wollen. Wir wollen ja alle vorankommen.
Sagt Horst Löchel, Professor an der Frankfurt School of Finance and Management.
Frau Werle, dann lassen Sie uns doch noch mal einen Blick auf den Gesamtmarkt werfen. Gestern hat der DAX stark zugelegt, nachdem neue Gespräche im Handelsstreit USA-China angekündigt wurden. Hält die gute Laune noch an?
Die gute Laune hält an, zumal wir haben ja nach der Regierungskrise in Italien dort innerhalb relativ kurzer Zeit auch eine neue Mannschaft, die bereitsteht. Also wenn ich es mal so zusammenfasse, die Probleme sind zwar noch nicht vom Tisch, aber es kommt einfach vieles in Bewegung. Das wird hier positiv gesehen. Der DAX 0,5% höher, steht bei 12.198 Punkten.
Der Stahlhersteller Thyssen ist diese Woche aus dem DAX abgestiegen. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Der finnische Aufzugskonzern Krone will die lukrative Aufzugssparte von ThyssenKrupp kaufen. Wie geht's da weiter?
Das kommt gut an. Angeblich will der ThyssenKrupp-Chef kommende Woche den Aufsichtsrat konsultieren und ihm das Prozedere der Abgabe des Geschäftsbereiches erläutern. Potenzielle Investoren sind aufgefordert, ein Angebot abzugeben. Aktien von ThyssenKrupp fast 4% im Plus. Das sind die großen Gewinner im DAX.
Und dann blicken wir noch auf Euro, Rendite deutscher Staatsanleihen und Gold.
Der Euro 1,1020 $, die Umlaufrendite von -0,64 auf -0,6% gestiegen und die Feinunze Gold aktuell $1,504,72.
Das war Claudia Werle aus unserem Börsenstudio. Vielen Dank. Vom Blick auf China kommen wir nun zum Blick aufs Inland. In Berlin hat heute Vormittag die weltweit größte Elektronikmesse IFA ihre Türen geöffnet. Für die Branche ein wichtiges Event vor dem anstehenden Weihnachtsgeschäft. Die Hersteller haben es derzeit nicht ganz einfach. Nach Angaben der Branchengesellschaft GFU lagen die Preise für Fernseher im ersten Halbjahr um fast 9% niedriger als im Vorjahreszeitraum. Das heißt, mit klassischen Elektronikprodukten lässt sich nicht mehr ganz so viel Geld verdienen. Und mit den Innovationen, die die Hersteller nun vorstellen, wollen sie ihr Geschäft wieder neu in Schwung bringen. Michael Voss berichtet.
Es ist kurz nach 10 Uhr, als sich endlich die Tür zur Messe öffnet. Ganz analog mit Schlüssel übrigens, auch wenn es innen auf dem Messegelände an vielen Ständen um Smart Home und moderne Schließsysteme geht. Mehrere hundert Besucher haben sich schon am Eingang unter dem Funkturm versammelt und strömen nun herein. Was sie sehen wollen, darüber haben sich die meisten ausführliche Gedanken gemacht.
Haushaltsgeräte und die neuen Fernseher, das war's. Das ist schon eine ganze Menge, ne?
Ich denke mal eher so die Küche und so wohnen.
Einmal Samsung, weil da mein neues Handy ausgestellt wird, was ich schon in der Hand hatte. Sonst Multimedia, Zeitalter, Haushaltsgeräte und überhaupt.
Küchenmaschinen, wie man die per Handy bedient.
Haushaltsgeräte, Fernseher, einfach nur informieren.
Rund um den Funkturm liefen noch bis kurz vor dem Start Aufbauarbeiten. Auf der Bühne mitten zwischen den Messehallen probt noch immer eine Band. Traditionell wird es abends Konzerte auf dem IFA-Gelände geben. Musikalisch war auch die offizielle Eröffnung am Vorabend. 600 geladene Gäste aus Industrie, Politik, Wirtschaft und Unterhaltung hatten sich am Palais am Funkturm versammelt. Ab heute aber übernehmen die Verbraucher die Messe, die Endkunden, wie sie hier oft genannt werden. Die Top-Themen für die Besucher, der computergesteuerte Haushalt, Fernseher und Smartphones. Die Stars sind ein aufrollbarer Bildschirm und ein faltbares Handy. Bis zum Mittwoch ist die weltweit bedeutendste Verbrauchermesse noch geöffnet.
Die weltgrößte Elektronikmesse IFA hat seit heute für private Besucher geöffnet, Michael Voss berichtete. Vom Blick auf die digitale Zukunft kommen wir jetzt zum Blick auf die digitale Realität. Und da dürften bei vielen Menschen vernetzte Küchenmaschinen oder auch 5G-fähige Handys noch nicht ganz oben auf der Einkaufsliste stehen. Denn gerade in vielen ländlichen Regionen gibt es bisher trotz aller Beteuerungen der Bundesregierung vielerorts kein schnelles Internet und teils noch nicht einmal gescheiten Handyempfang. Bereits vor einem Jahr hatte sich die Bundesregierung mit den Telekommunikationskonzernen darauf verständigt, die Versorgung auf dem Land zu verbessern. Jetzt gibt es dafür rechtlich bindende Zusagen, wie Markus Sambale berichtet.
Besserer Mobilfunkempfang und schnellere Datenübertragung für 500.000 Haushalte. So lautet das Versprechen von Andreas Scheuer, Minister für Verkehr und Infrastruktur. Was Scheuer vor einem Jahr mit den Netzbetreibern vereinbart hat, ist nach Informationen der deutschen Presseagentur jetzt in Verträge gegossen und damit rechtlich verbindlich. Ziel ist, dass bis Ende des kommenden Jahres deutschlandweit 99% der Haushalte mit dem Mobilfunkstandard 4G, also mit LTE, versorgt sein sollen. Ein Jahr später sollen es dann 99% der Haushalte bezogen auf jedes Bundesland sein. Das soll vor allem den Handyempfang auf dem Land verbessern. Allerdings bezieht sich der Ausbau auf die Zahl der Haushalte, nicht auf die Fläche. Was bedeutet, dass Funklöcher in dünn besiedelten Regionen nicht komplett verschwinden werden. Für die neuen Ziele sollen mehr als 1400 neue Mobilfunkmasten aufgestellt werden. Die Netzbetreiber wollen dabei enger zusammenarbeiten als bislang und sich die Ausgaben teilen. Der Bund gibt den Netzbetreibern im Gegenzug mehr Zeit, um die Raten aus der 5G-Versteigerung zu zahlen.
Das Handynetz im ländlichen Raum soll besser werden bis 2021, Markus Sambale berichtete. Und die Wirtschaft der Eurozone bekommt die Folgen des Zollstreits zwischen den USA und China zusehends zu spüren. Mehr dazu in den Wirtschaftsmeldungen mit Birgit Becker.
Das zeigt sich am Bruttoinlandsprodukt, am BIP. Das legte zwischen April und Juni nach Daten von Eurostat im Vergleich zum Vorquartal nur noch um 0,2% zu. Damit hat sich das Wachstum halbiert. Zu Jahresbeginn lag es noch bei 0,4%. Im Verlauf des kommenden Jahres sollen Plastiktüten aus den Geschäften verschwinden. Umweltministerin Schulze hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, um sie zu verbieten. Immer noch 20 Plastiktüten im Jahr verbraucht jeder Bürger. Svenja Schulze?
Das muss nicht sein und deswegen werden wir jetzt Plastiktüten einfach verbieten. Es gibt sehr, sehr gute Alternativen zu den einfach nur einmal benutzten Plastiktüten und die setzen sich im Moment schon durch.
Der Einzelhandelsverband HDE kritisierte den Gesetzentwurf. Der Einzelhandel habe sich ja gerade den freiwilligen Verzicht, organisiert. Und die Grünen, die vermissen hingegen eine umfassende Anti-Plastik-Strategie, Fraktionschef Anton Hofreiter.
Denn wir haben solch gigantische Mengen von Verpackungsplastik, solche gigantischen Mengen von Müll im Meer, dass man da deutlich mehr machen muss. Wir brauchen eine Gesamtstrategie zur Reduktion von Plastikmüll.
Der Gesetzentwurf zum Plastiktütenverbot wird nun innerhalb der Bundesregierung abgestimmt und kommt dann ins Kabinett. Von der Insolvenz der französischen Fluggesellschaft El Glasur, übersetzt Blauer Adler, sind tausende Passagiere betroffen. Wegen gestrichener Flüge sitzen vor allem Reisende in Algerien und in Mali ab heute Abend fest. Das teilte das französische Verkehrsministerium mit. Die Fluglinie hatte sich zu Beginn der Woche für zahlungsunfähig erklärt und wird heute Abend den Flugbetrieb komplett einstellen.
Das waren die Wirtschaftsnachrichten mit Birgit Becker. Schmerz- oder Tumorpatienten können seit 2 Jahren Cannabis auf Rezept erhalten. Bisher kamen diese Medikamente vor allem aus dem Ausland, aus den Niederlanden und Kanada. Ab Herbst nächsten Jahres soll aber auch das erste medizinische Hanf aus Deutschland auf den Markt kommen. Eines von 3 Unternehmen in Deutschland, die es anbauen, ist Aurora aus Berlin. Claudia van Laak hat die Firma besucht.
Weiße, schneebedeckte Berge im blauen Polarlicht vor einem fast schwarzen See. Wer die Webseite von Aurora Deutschland aufruft, ist überrascht. Nicht ein charakteristisches grünes Hanfblatt zeigt der Internetauftritt. Aus gutem Grund, sagt Marketingchefin Sandra Bütow.
Wir haben uns in der Kommunikation für unsere Firma ganz klar gegen ein 5-blättriges Hanfblatt entschieden. Das ist das Produkt, was wir vertreiben. Das ist auch das Produkt, an das wir glauben. Das ist gar keine Frage. Aber unsere Positionierung ist da ganz klar. Wir sind ein pharmazeutisches Unternehmen.
Dazu gehört auch keine Auftritte auf Hanfmessen oder sonstigen Veranstaltungen der Legalize-It-Szene. In diesem Geruch will Aurora Deutschland, Tochter des gleichnamigen kanadischen börsennotierten Konzerns, auf keinen Fall kommen. Seit 2 Jahren vertreibt das Berliner Unternehmen die Produkte des kanadischen Mutterkonzerns auf dem deutschen Markt.
Ich zeige Ihnen mal unsere Räumlichkeiten.
Die Leiterin der Qualitätskontrolle, Felicitas Martin, desinfiziert ihre Hände. Dann öffnet sie mit Hilfe eines Transponders die Tür zum Tresorraum. Die Cannabis-Medikamente fallen unter das Betäubungsmittelgesetz. Entsprechend hoch sind die Sicherheitsauflagen. Die Klimaanlage sorgt für eine gleichbleibende Temperatur. Personen und Waren müssen getrennte Schleusen passieren. Die Alarmanlage ist direkt mit der Polizei verbunden. Das Unternehmen bittet darum, die Adresse nicht zu veröffentlichen. Verpackt und versendet wird das Cannabis-Medikament in doppelwandigen Kartons. Felicitas Martin greift zum Scanner.
Beim Scannen haben wir auch natürlich Sicherheitsmechanismen nochmal drin. Jede Dose hat ja eine individuelle Dosen- und auch Chargennummer. Also, die werden eben hier auch erfasst. Das heißt, wenn man jetzt eine Dose doppelt scannen würde, würde das hier im System auffallen. Das ist nochmal ein zusätzlicher Sicherheitsmechanismus, dass man hier auch die richtige Menge und das alles richtig versendet wird.
Die Sicherheitsauflagen treiben die Kosten nach oben. Dies gilt auch für den jetzt anstehenden Anbau der Hanfpflanzen und deren anschließende Verarbeitung. Im Frühjahr erteilte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte die Zuschläge für die Produktion. In den nächsten 4 Jahren wird Aurora 4 bis 6 Tonnen Cannabis liefern. Angekauft wird es von der beim Bundesinstitut für Arzneimittel angesiedelten Cannabisagentur. Die Hanfpflanzen wachsen künftig im Biochemiepark Leuna in Sachsen-Anhalt. Wir bauen die Produktionsanlage gerade auf, erläutert Geschäftsführer Axel Gille. Im Frühjahr nächsten Jahres kommen die ersten Pflanzen in die Erde. Natürliches Sonnenlicht werden sie nicht zu sehen bekommen.
Wir bauen im Prinzip in einem Bunker Cannabis an. Und dieser Bunker ist nochmal abgesichert durch einen Industriepark, in dem der Bunker dann steht. Ja. Und diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen treiben natürlich die Kosten in die Höhe auf jeden Fall.
Damit das Cannabis zu einem Medizinprodukt verarbeitet werden kann, müssen die Hanfpflanzen ständig überwacht werden. Wasser- und Nährstoffzufuhr sind genau geregelt. Das künstliche Licht muss zu genau vorgeschriebenen Zeiten an- und wieder abgestellt werden. Ziel sind gleichbleibende Anteile von THC und CBD, den beiden Hauptwirkstoffen für die Therapie.
Um wirklich ein Medizinprodukt herzustellen und nicht irgendwas, was jemand im Badezimmer anbaut, wo sie dann mal irgendwie 1% THC haben und mal 8. Wichtig ist nur für den Patienten, dass er sich darauf verlassen kann, dass der Inhalt immer der gleiche ist.
Es ist eine besondere Herausforderung, aus einem landwirtschaftlichen Produkt ein Arzneimittel zu machen. Aus meiner Sicht können das nicht viele Unternehmen. Wenn man auch weltweit guckt, wie viele Unternehmen haben überhaupt Lizenzen, um Arzneimittel aus Cannabis herzustellen nach EU-Richtlinien. Das sind sehr, sehr wenige. Aurora besitzt davon ein Großteil.
Ergänzt Co-Geschäftsführer Philipp Schetter. Geschäftszahlen gibt das Unternehmen nicht preis. Klar ist aber, Aurora agiert auf einem wachsenden Markt. Etwa 20.000 bis 30.000 Patienten erhalten derzeit in Deutschland Cannabis als Medizin. In erster Linie als schmerzlinderndes Medikament. Es könnten künftig 10-mal so viele sein, vergleicht man Deutschland mit Ländern, in denen Cannabis schon länger zugelassen ist. Außerdem?
Wir bereiten uns darauf vor, dass weitere europäische Länder eben Cannabis zu medizinischen Zwecken freigeben. Wir sehen ja auch, dass einige Länder das schon gemacht haben, andere das gerade vorbereiten, wenn wir so Richtung Frankreich beispielsweise aktuell schauen. Und da bauen wir jetzt ja nach und nach als Aurora Landesgesellschaft in verschiedenen europäischen Ländern auf und werden neben Deutschland auch in weiteren europäischen Ländern Produktionsstätten bauen.
Deshalb stellt Aurora auch ein. Von momentan 50 Mitarbeitern will man bis Ende nächsten Jahres auf 150 wachsen, in Berlin und Leuna. Grundvoraussetzung für einen Job beim Cannabisproduzenten: ein polizeiliches Führungszeugnis.
Über den Anbau von medizinischem Hanf in Deutschland berichtete Claudia van Laak. Damit kommen wir zur Wirtschaftspresse und hören auch da nochmal weitere Einschätzungen zur China-Reise von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die, wie Kommentatoren meinen, nicht ohne Grund von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet wird.
Merkel stehe unter enorm hohem Erwartungsdruck, notieren die westfälischen Nachrichten aus Münster. Die Frage, wie sich die Kooperation mit Peking unter schwierigen Marktbedingungen fortsetzen lässt, ist eine Bange. Deutschlands Wirtschaftsführer haben dazu bislang beredt geschwiegen. Jetzt soll Merkel die passenden Worte finden. Das wird kompliziert. Die Schatten Hongkongs liegen bleiern über Peking. Viele deutsche Konzernchefs hätten bereits die Angststarre chinesischer Unternehmen übernommen, ja nichts falsch zu machen, klagt der Tagesspiegel aus Berlin. Angst schadet jeder Beziehung. Es sitzen dann keine gleichwertigen Partner am Tisch. Will sich Merkel gar nicht erst in diese Rolle drängen lassen, muss sie klar machen, wo die Grenzen sind. Statt der Demut, die einige westliche Geschäftspartner China gegenüber angenommen haben, zählt es jetzt mehr denn je, klare Position zu beziehen. Die Süddeutsche Zeitung hält fest: Die Hoffnung auf Wandel durch Handel hat sich als trügerisch erwiesen. Deutschland braucht jetzt eine neue Strategie, um die Abhängigkeit zu vermindern. Eine andere China-Politik müsste nicht zwingend eine Entkoppelung der Systeme bedeuten. Es braucht keinen kalten Krieg, sondern klare Grenzen. Bei Übernahmen in Deutschland etwa, bei Investitionen und dem Bau von kritischer Infrastruktur. Dafür muss sich Deutschland aber beeilen. Solange China auf deutsche Technologie angewiesen ist, hat Berlin noch Einfluss auf die KP. Diesen Hebel muss es nutzen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung nimmt den gestrigen Windgipfel im Bundeswirtschaftsministerium zum Anlass für einen grundsätzlichen Blick auf die Klimapolitik der Koalition. Ein Klimaschutztreffen jagt das nächste. Über halbgare Papiere aus Klausuren und Gipfeln, wie nun zum Wind, versuchen alle Beteiligten, kleinteilige Vorfestlegungen zu erreichen für den Kabinettsbeschluss Ende September. Passt die Große Koalition nicht auf, setzt sie genau die unübersichtliche, widersprüchliche Politik fort, die deutschen Klimaschutz besonders teuer gemacht hat, aber nicht besonders wirksam. Weniger ist manchmal mehr, das gilt auch für die Regulierung der Energiewende. Jene, die in Union und SPD Verantwortung tragen, sollten sich auf wenige richtungsweisende Korrekturen beschränken.
Damit endet unsere Presseschau und auch die Sendung Wirtschaft am Mittag. Nach den Nachrichten hören Sie hier Deutschland heute mit Peter Sawicki, unter anderem über die SPD-Regionalkonferenz in Hannover. Ich bin Katja Scherer, bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.